dann trauen sie sich nicht in der Beratung, das selber zu machen und hängen sich dann an ihren Partner dran, der den Ikarus macht. Jeder kann ja mit seinem Geld machen, was er will. Wenn die Person Krypto machen will, kann sie ja gerne machen. Ist halt nur eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch potenziell verbrennt, ja, und dann fällt.
Herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deinen finanziellen Erfolg. Hier geht's um echte Strategien, Smart Investments und das Wissen, das du in der Schule nicht bekommen hast. Heute wird's besonders spannend, denn wir verbinden zum ersten Mal zwei Welten miteinander, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, nämlich Finanzen und Soziologie. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast, die Lisa Sebering. Sie ist Soziologin und gemeinsam schauen wir uns die Frage an, die viele unterschätzen. Wie beeinflusst unser Umfeld, unsere gesellschaftlichen Strukturen und auch unsere Geschichten aus der Kindheit unser Verhältnis zu Geld und wie wir mit Geld umgehen? Das besprechen wir heute mit einer echten Expertin. Herzlich willkommen, liebe Lisa.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich wirklich sehr. Heute ist es mal ganz anders als das, was ich so kenne und auch als das, was unsere Hörer bisher so kennen. Heute haben wir den Nerd Julian nicht dabei. Dafür haben wir eine echte Expertin, die Lisa, was Soziologie betrifft. Lisa, erzähl doch gerne mal kurz von dir. Jetzt wissen wir schon, du heißt Lisa, vielleicht auch gerne mit ganzen Namen. Was machst du? Woher kommst du? Und wie kommst du vielleicht auch auf das Thema Soziologie und Finanzen zu verbinden?
Ja, also genau, du hattest es ja schon gesagt. Mein Name ist Lisa Sebering. Ich bin 35 Jahre alt, mittlerweile irgendwie in München gestrandet, ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Ich habe eine Hündin aus dem Tierschutz. Genau, ja, und ich habe damals tatsächlich Englisch und Soziologie studiert und im Schwerpunkt immer so die Systemanalyse gehabt. Das heißt, ich habe mir angeschaut, ist quasi menschliches Handeln einfach wirklich so was Individuelles? Handeln wir alle so, wie wir eigentlich denken, ja, anders als andere? Oder gibt es da eben Strukturen? Und damit beschäftigt sich sozusagen die Systemanalyse, zu schauen, wie lässt sich menschliches Handeln systematisieren? Und genau, gibt es da Strukturen, die wir aufdecken können? Und in der Finanzbranche bin ich quasi ganz zufällig gelandet, weil sie ein Büro hatten. Also mein Mann war oder ist Büromiteigentümer. Und ich habe damals für einen Forschungsteil genau einfach einen ruhigen Ort gesucht, um zu schreiben, und bin dann einfach mal mitgekommen und dann habe ich dort auch Lucy kennengelernt. Und dann gab es immer ganz viele Fragen, so hey, warum ist das so? Und ich konnte auch so ein bisschen die Beratung beobachten. Ja, und da war natürlich mein Systemherz gerührt und zu schauen, okay, was können wir hier an den Systemen verbessern? Und dann bin ich auch im Rahmen dessen quasi nochmal in die Forschung gegangen und habe geschaut, okay, warum verhalten sich Menschen in der Beratung, wie sie sich verhalten, und ist das systematisierbar und können wir da was verändern? Ja.
Das ist richtig spannend. Du hast also nicht nur einen Hund, sondern auch noch einen Mann.
Ja.
Und bist über den im Bereich Finanzen gelandet. Ich weiß auch noch, als ich dich kennengelernt habe und du mir auch vorgestellt wurdest, mit dass Lisa, die ist gar nicht unbedingt im Finanzbereich tätig als Soziologin, aber irgendwie schneidest du doch irgendwie immer wieder um uns herum. Und dann dachte ich erst so, okay, wie kommt denn dieser Zusammenhang da irgendwie zustande? Und dann haben wir ja mal angefangen zu sprechen und das war wirklich total erfrischend und spannend, deine Sicht auf die Dinge zu erkennen und damit auch diverse Hintergründe für unser Handeln irgendwie zu verstehen. Und daher auch die Idee, dass wir uns heute mal so ein bisschen darüber unterhalten. Ich versuche mal so ein bisschen reinzustarten. Du hast mir mal von einem Bild oder einer Geschichte erzählt, da geht es rund um Ikarus. Das würde ich gerne einmal aufgreifen, weil Finanzen ist ja häufig viel mehr als Zahlen, sondern es geht eben um Geschichten und um Hintergründe. Und das fand ich einen spannenden Blick auf die Dinge. Also schieß doch da gerne mal mit los.
Ja, genau. Also wenn man irgendwie einen Vortrag macht, braucht man ja wirklich immer eine gute Story, weil einfach Daten, Fakten, also ZDF, Zahlen, Daten, Fakten sind zwar schön, aber die nehmen die Leute einfach nicht mit. Und das ist auch einfach meine Aufgabe in der Wissenschaftskommunikation, zu schauen, okay, wie kann man denn was mitnehmen und wie bleibt es tatsächlich hängen? Und ein Beispiel für einen Vortrag, den ich eben gegeben habe, ist das, wie du schon gesagt hast, Beispiel von Ikarus. Und meistens, wenn man die Leute fragt, können die Leute das noch so ein bisschen sich dran erinnern. Ja, also Ikarus ist mit seinem Vater da auf einer Insel gestrandet Und sie müssen da irgendwie runterkommen, aber eigentlich haben sie gar nichts, außer eben die Federn von ein paar Vögeln, die rumliegen, und haben Glück, dass es da eben Honig oder Wachs gibt. Und der Vater und Ikarus zusammen bauen sich dann eben so ein paar Flügel, ja, aus Wachs und aus Federn. Und genau, und das ist das typische, Ikarus fliegt dann los und der Vater sagt vorher so, ja, aber pass auf, dass du nicht zu hoch fliegst, weil sonst, ja, sonst geht halt der Wachs kaputt oder der Wachs schmilzt und dann landest du halt im Wasser. Und Ikarus kann natürlich nicht hören, ist ein junger Mann, ein bisschen übertrieben und macht ihm das Fliegen auch super Spaß und dann fliegt er tatsächlich zu nah an die Sonne und natürlich passiert das, was der Vater gesagt hat und Ikarus stirbt dann tatsächlich auch. Und diese Geschichte ist bei vielen hängen geblieben und die Message dahinter war dann eher so, ja, übertreib es sich, flieg nicht zu hoch, Hochmut. Eigentlich dieses Hochmut kommt vor dem Fall. Und so eine Geschichte bleibt einfach bei uns hängen und beeinflusst auch, wie wir die Realität einfach wahrnehmen. Und interessanterweise gibt es aber noch einen zweiten Teil. Also bei Ovid in den Metamorphosen ist es halt so, dass der Vater noch was anderes sagt. Der Vater sagt nämlich auch, flieg nicht zu tief, weil quasi dieser Wellenschaum oder das Aufspritzende von den Wellen quasi deine Federn beeinflusst. Und dann ist es nämlich auch so, dass du dann quasi auch im Meer landest und stirbst, potenziell. Und das macht es zu einer ganz anderen Geschichte. Ja, also dann ist gar nicht die Message, flieg nicht nur nicht zu hoch, sondern finde die richtige Balance in deinem Leben. Und ja, also da sieht man mal, wie so Geschichten, die uns erzählt werden, in der Art und Weise, wie sie uns erzählt werden, nicht nur eine Geschichte bleibt, sondern auch in einer Art, wie wir über die Welt denken einfach.
Mhm. Ja, das fand ich einen wirklich spannenden Einstieg in die ganze Thematik, weil in diesem Finde dein Mittelmaß oder Finde die Balance meines Erachtens auch eine Geldbotschaft steckt. Also auch da nicht in irgendwelche Extreme abzudriften, sondern da auch ein vernünftiges Verhältnis irgendwie zu finden. Ich würde sagen, Geld ist grundsätzlich auch mehr als Besitz. Es geht ganz viel auch darum, Wissen über Geld zu haben und den Zugang zu finden. Und da hast du auch so ein paar Sätze zu gesagt, die ich da total spannend und wichtig fand. Magst du das nochmal so ein bisschen aufgreifen?
Also du meinst Wissen und Zugang zu Finanzen. Ja, also das kommt auch so ein bisschen aus der Systemtheorie. Jetzt muss man ja sagen, die sozusagen die Frage, die eigentlich an mich herangetragen wurde, dort in dem Büro, war, warum eigentlich, ist ganz süß, warum sind Frauen so schwieriger in der Beratung? Ja, und das fand ich ganz interessant. Ich so, was heißt denn schwieriger? Und da ging es nämlich auch darum, okay, sie brauchen irgendwie sehr viel mehr Wissen, sind, also natürlich nicht alle, aber im Schnitt kann man das schon sagen, sie brauchen mehr Wissen und sie brauchen länger, bis sie sich entschieden haben. Und die Männer waren jetzt als Beispiel so, ja, wir machen das jetzt einfach. Und ich habe mir dann mal so ein bisschen angeschaut, okay, was könnte denn der Grund sein, weil es mir natürlich nicht nur ums Geschlecht geht, sondern dann immer so die Frage ist, werden wir jetzt wirklich damit geboren oder hat das was damit zu tun, wie wir aufwachsen? Und das ist eben ganz interessant, weil man da halt irgendwie schon relativ weit zurückgeht zu den ersten Geschichten, die wir bekommen oder die erste Sozialisation mit unseren Eltern. Und da hat eben verschiedene Forschung rausgefunden, dass schon im Kindesalter mit uns, abhängig von unserem Geschlecht sozusagen, anders gesprochen wird. Also Mädchen spricht man sehr viel über Sicherheit, dass man aufpassen soll und über Sparen und dass es sich lohnt, eben zu sparen und Sachen wegzulegen und eben auch sowas wie Haushaltsbudgetierung, Geld für den Einkauf, genau. Und interessanterweise hat aber da eine Studie aus der USA eben auch gezeigt, dass mit Mädchen nicht über Risiko oder Investment gesprochen wird oder auch nicht über Schulden. Und das wurde dann durchaus schon mit Jungs sozusagen gemacht. Und das ist dann irgendwie auch klar, dass man dazu quasi aufgerufen wird oder man darf Risiko eingehen, dass das natürlich einen Unterschied mit einem macht. Und das ist so der allererste, weil du meintest Zugang, so der allererste Zugang, den wir zu dem Thema Geld haben eigentlich.
Mhm. Ja, also die Frage, wer hat eigentlich erstmal Zugang zu Geld und wie früh lerne ich vielleicht auch mit Geld umzugehen? Und wir sehen das ja auch ständig in der Beratung, dass zwei Menschen komplett gleich verdienen können, aber völlig unterschiedlich mit Geld umgehen können. Ja. Und leider ist es häufig auch so, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass die Leute, die besonders schlecht mit Geld umgehen können, und sobald Geld da ist, wird es auch ausgegeben und man kommt nie irgendwie in den Sparprozess und es wird sobald man irgendwas haben will, wird wieder an die Reserven drangegangen, dass es auch unglaublich schwer ist, das wieder auszumerzen, weil es ist so in einem drin, es ist so, du wirst es wahrscheinlich, oder du wirst mir jetzt gleich zustimmen oder auch widersprechen, ich glaube, es ist so sozialisiert, dann dieses Verhalten oder so erlernt,
ja,
oder auch falsch oder richtig erlernt, ja, so vielleicht, dass das, je nachdem auch wie alt man ist und in welchen Strukturen man dann vielleicht auch immer noch unterwegs ist, unglaublich schwer ist, wieder loszuwerden. Ja, du möchtest was sagen?
Ja, das ist ganz spannend. Das ist nämlich total wichtig, dass man eben schaut, so wie wachse ich damit auf oder wie werde ich eben einbezogen. Also ich habe auch ein paar Interviews mit Frauen geführt unter dem Titel Financial Realities of Women und jetzt nicht nur, das gilt auch für andere natürlich, ne? Es geht jetzt nicht nur für Frauen, aber das war jetzt mein Forschungsschwerpunkt. Da war es eben ganz, ganz interessant, dass, wie du gesagt hast, was man eben über Finanzen lernt und vielleicht auch welches Gefühl damit reinkommt. Weil ich hatte zwei Beispiele, ich habe jeweils mit Frauen gesprochen und eine hatte erzählt, dass sie quasi da gar nicht, also immer Angst davor hatte. Ja, also dass sie damit groß geworden ist mit diesem Mindset, man hat nicht genug und man darf ja kein Geld ausgeben und auch dieser Punkt, Geld ist böse, dieses man soll eben nicht hochstreben wie bei Icarus beispielsweise. Und zum Beispiel die Finanzwelt ist sowieso total böse und am besten sollte irgendwie das Geld unterm Kissen liegen. So, und das ist dann auch wirklich so, dass dann diese Person auch gesagt hat, so, ich traue mich da gar nicht dran. Also ich habe da so viel Angst, was falsch zu machen und irgendwie ist auch nur die einzige Option, das irgendwie auf meinem Sparbuch zu haben. Und die hatte dann schon ihre 20.000 Euro auf dem Sparbuch tatsächlich liegen und es war, also sie hat gesagt, es war einfach keine Option, weil da so viel Angst hinter war. Und da war dann auch wirklich die Frage, die ich gestellt habe, so, ist das denn deine Angst? Und dann hat sie gesagt, sie so, nee, das ist ganz klar von meinen Eltern und sie hat jetzt auch mittlerweile einen sehr, sehr guten Beruf und es hat sie wirklich gesagt, oh, das hängt mich so einfach gefangen in diesem Hilflosigkeitsdenken, glaube ich, ist das am besten. Und ich hatte ja dann auch von dem anderen Beispiel erzählt, was ich einfach so beeindruckend fand. Zwei Beispiele, aber wir nehmen mal das eine, wo ich eine, ich würde sagen, 27-jährige Frau hatte, junge Frau, die, ich frage am Anfang immer so, wie willst du dich selber einschätzen? Bist du selbstbewusst mit Geld oder ne, hapert's da eher? Und hat sie gesagt, nö, kann ich. Und das war ich so schön, das war so irgendwie, cool. das war überhaupt gar keine Diskussion. Und dann habe ich sie gefragt, ja, okay, cool. Und dann habe ich eben nach ihrer Kindheitsgeschichte so ein bisschen gefragt. Und dann hat sie das eben erzählt, dass sie, seit sie klein war, ich glaube, sie hat gesagt, seit sie eben so ein paar Rechenaufgaben auch machen konnte, hat ihr Vater mit ihr immer zusammen so Excel-Sheets gemacht. Ja, also ob es da am Anfang dann halt, okay, wie sieht's mit dem Einkauf aus, wie viel Geld haben wir, was kann ich mir diesen Monat was kaufen? Sie hat dann natürlich auch Taschengeld bekommen und hat dann diese Excel-Sheets gemacht. Später dann eben auch herausfordernde Excel-Sheets, sollte man das Auto kaufen, macht das Sinn, wie ist so die Abnutzung? Und dann hat sie eine Sache erzählt, dass sie in einer Phase unbedingt ein Apartment kaufen wollte. Also sie wollte ihre erste Kapitalanlage Immobilie haben. Und dann hat sie das alles so durchgerechnet und dann hat sie sich angeguckt und sie hat gesagt, eigentlich ist es irgendwie, also sie hatte so vom Gefühl ein gutes Gefühl, hat sie gesagt. Und alle, wirklich alle um sie rum haben gesagt, nein, es ist gerade eine schlechte Wirtschaftslage, du solltest das nicht tun und Apartments, das ist ja unsicher und so. Und dann hat sie gesagt, dann hat sie ihren Vater angerufen und der hat nur einen Satz gesagt, hast du ein Excel-Sheet gemacht? Und dann meinte sie, ja klar, also ja, warum rufst du dann an? Also ist es positiv, macht es Sinn, ist es ein gutes Investment? Und sie hat gesagt, ja, also ja, dann brauchst du mich ja nicht fragen. Und dann hat sie das Apartment gekauft tatsächlich und ich glaube, das zeigt, es war ein sehr gutes Investment. Sie ist super happy damit und das zeigt halt, wenn du jemanden auch einfach hast, der sagt, ja, hast du es denn gemacht? Also wir haben das ja ganz lange zusammen, hast du es gemacht, ist ein gutes Investment. Und das fand ich so wahnsinnig beeindruckend, was das eben auch mit Selbstbewusstsein zu tun hat.
Voll, ja. Finde ich ein richtig, richtig cooles Beispiel. Ich nehme das auch regelmäßig wahr, wenn ich die Female Finance Workshops mache. Das soll auch gar kein Event sein, um jetzt irgendwie mit der Feministenflagge zu wedeln. Aber wir Frauen haben nun mal wirklich andere Bedürfnisse und auch leider wirklich ein ganz anderes Selbstvertrauen, was das Thema betrifft. Und wir fühlen uns häufig wohler, wenn wir dann in einer geschützten Atmosphäre nur unter Frauen sind, als dass da noch Männer mit dabei sind. Und da ist auch eine Frage, die mache ich auch bewusst mit so einem anonymen Quiz. Also sprich, da ist einfach so ein QR-Code an die Wand geworfen, damit die sich gar nicht äußern müssen, sofern sie es nicht möchten.
Ja.
Und dann ist die Oberfrage, was verbindet ihr mit dem Thema Investment? Und da kommen auch wilde Sachen bei raus. Aber da kommen auch immer Sachen wie Risiko, Angst und zum Teil, aber das hatte ich Gott sei Dank nur einmal, aber es kam Betrüger mit dabei raus. Mhm. Also das hat mir so sehr gezeigt, boah, was verbindet ihr mit dem Thema Investment? Und das sind bei Frauen leider ganz häufig auch negativere Themen als bei Männern. Was ich mir aber auf jeden Fall gerade mal aufgeschrieben habe und auch mitnehme und gerne mit in meine Beratung mit implementieren möchte, ist die Einstiegsfrage, wie selbstbewusst bist du mit dem Thema Geld? Weil ich finde es eine richtig schöne und wertschätzende Frage an die Gegenüber, um sie auch besser einschätzen zu können, aber eben auch, hey, hier geht's auch genau darum, dass du selbstbewusst mit dem Thema Geld wirst, wenn du es noch nicht bist, weil du kannst das und wenn wir es, wenn man noch ein bisschen unterstützen darf beim Lernen, dann gerne, aber grundsätzlich bist du kein Stück schlechter als vielleicht dein Partner, dein Vater, dein Bruder, wer auch immer. Also es ist auf jeden Fall nicht geschlechtsabhängig.
Ja, und es ist so wichtig, also wenn ich mit den Beraterinnen gearbeitet habe, ist das so wichtig, das zu erkennen, weil die Frage ist, ist das ein Wissens, das gilt ja für jeden, den ich berate, abhängig davon, welchen Klienten ich eben vor mir habe in der Beratung, ist die Frage, ist das wirklich ein Wissensproblem oder ein Selbstbewusstseinsproblem? Weil ganz oft zeigt sich eben Angst auch im weiteren Nachfragen. Ja, also ich habe hier noch eine Frage, ich bin mir unsicher, ich schließe doch nicht ab. Und wenn man das weiß, dass das gerade gar kein Wissensthema ist, sondern da ganz, ganz viel Angst ist, dann muss man eigentlich aufhören, mit Wissen zu arbeiten. Also das ändert sich nämlich nicht, wenn ich der Person dann den 20. Plan gerechnet habe, sondern was die Person sich eigentlich dann wünscht, ist wirklich jemanden, der einfach ein Experte ist und der dann positiv auf den Tisch haut und sagt, hey, wir machen das jetzt. Und wenn du Angst hast, dann fangen wir jetzt kleiner an. Wichtig ist, dass wir jetzt mal einen Sparplan machen. Ja, oder wichtig ist, dass wir an deinem Notgroschen arbeiten. Und dann, das habe ich dann immer eben beobachtet, umso selbstbewusster und klarer in der Kommunikation ein Berater oder eine Beraterin ist, umso erleichterter ist diese Person, die dort sitzt. Und das ist eben ganz wichtig, wie du gesagt hast, im Vorhinein zu schauen, okay, wo ist das Selbstbewusstsein von der Person und wo müssen wir am Wissen wirklich arbeiten oder müssen wir hier gemeinsam an dem Selbstbewusstsein arbeiten? Und Selbstbewusstsein kommt ja nur übers Tun. Nicht übers Wissen unbedingt oder weniger übers Wissen.
Ja, es ist vielleicht so ein bisschen das Thema Selbstbild versus Kompetenz. Oder ich sehe das oder habe das auch in meiner eigenen Familie zum Beispiel durch meine Oma, die mir bis heute noch sagt, und jetzt bin ich ja irgendwie auch nicht seit gestern in der Branche, sondern mittlerweile seit 8 Jahren. Und die sagt immer noch, Mädchen, liebe ich schon den Einstieg, Mädchen, dass du mal in die Finanzen oder in den Zahlenbereich gehst. Ich hätte immer gedacht, du machst was Kreatives. Und bei ihr, sie wohnt in Schwerte, das ist in Nähe Dortmund, für alle, die Schwerte nicht kennen, das kann durchaus sein, da ist so eine Kunstakademie. Und ich weiß nicht, also ich persönlich habe mich nicht auf dieser Kunstakademie gesehen, also ich, weiß nicht, bastel gerne mal was für meine Freunde oder weiß nicht, mal ein Bild, so in dem Rahmen, in dem ich es irgendwie mag, aber wenn du mich fragst, ob ich mal ein Pferd malen kann, dann bestimmt nicht, aber ich habe mich da nie gesehen, aber sie sagt das immer wieder, wo ich aber auch denke, naja, mein Beruf ist ja jetzt nicht besonders mathematisch, ich bin ja kein Ingenieur oder auch kein Physiker irgendwie oder auch kein Mathematiker. Und ich glaube durchaus mittlerweile oder auch gut in dem zu sein, was ich irgendwie oder was ich tue. Aber wenn ich meine Familie frage oder insbesondere meine Oma, dann ist immer noch, ach Kind, ich hätte gedacht, du machst was Kreatives, was glaube ich vielen Frauen so in die Wiege gelegt wird, in Anführungszeichen. Ach, du machst was Kreatives, du machst was mit Kindern.
Ja, ich glaube, das ist auch, genau, ich glaube, das ist auch das, was einfach an dich herangetragen wird. Also das zeigt man, also es gibt ja auch einen Grund, warum quasi MINT-Fächer jetzt vielleicht nicht verstärkt von Frauen gewählt werden. Das ist ja zum Beispiel in anderen Ländern anders. Also es ist immer ganz gut, wenn man sich so eine Kulturvariable anguckt. Okay, wo, also dass in Indien Frauen mehr Mathematik und Computer Science machen, ist jetzt auch, ne, die sind ja nicht weniger weiblich als wir. Aber das, also da kann ich total zustimmen, weil ich hatte das. Also Leute, die an dich glauben und dich fördern und das Potenzial und nicht irgendwie eine gesellschaftliche Erwartung in dir sehen, sind so wichtig. Doch schöne Grüße an meinen Physiklehrer damals. Ich habe seit der 5. Klasse denselben Physiklehrer gehabt und ich war da herausragend drin. Ja, also das war wirklich, Physik war, also ich habe das geliebt und er war auch davon glaube ich, überzeugt, dass ich Physik studieren würde. Und ich weiß noch, wie damals mein Schulleiter dann so nach dem Motto gefragt hat, als er auf mein Abitur geschaut hat. Ich hatte nämlich Deutsch und Sozialwissenschaften Leistungskurs und Mathe und Physik als die Zusatz-, also die Grundkurse, ne, und Physik mündlich.
Aha, so ungewöhnlich.
Genau, und das war auch so die Aussage, wo dann gesagt wurde, oh, Frau Severing, ist ja, wie kommt's? Und dann habe ich gesagt, ich so, weil ich es cool finde. Also ich habe immer alle drei Sachen echt geliebt, ne? Sprachen, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und halt Physik. Und das hat man in meinem Studium auch gemerkt. Also in meinem Studium war es halt auch, ich habe Statistik geliebt, ja. Also ich habe das Ökonomie habe ich auch geliebt. Und ich habe immer das nicht in Frage gestellt, dass ich das kann, weil ich eben schon seit ich klein bin, mein Papa hat mit mir gerechnet abends, wenn ich da im Bett war. Ich habe keine Geschichten erzählt bekommen, sondern ich wollte immer Matheaufgaben lösen. Und eben mit meinem Physiklehrer auch, der halt immer an mich geglaubt hat. Und das ist irgendwie so wahnsinnig viel wert. Ich habe halt nie das in Frage gestellt. Und gut, es ist dann trotzdem Soziologie, aber Schwerpunkt Systemanalyse, was halt sehr nah auch an der Physik ist. Da geht's ja auch um Systeme, nur wir machen menschliche. Genau, aber das überträgt sich auch im Kopf, was kann ich? Also darf ich das können? Und nicht immer diese Frage so, bin ich anders als andere? Das macht so, und ich glaube, das sind Finanzen wie unser Beispiel mit der Excel-Tabelle genauso. Der Vater, der einfach fragt, ja, hast eine Excel-Tabelle gemacht.
Ja, ja, voll. Ja, Prägung durch die Familie macht natürlich total, oder es ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und zu deinem Beispiel, was du vorhin gesagt hast mit den beiden Frauen, die unterschiedlich geprägt wurden, die eine mit der Excel, die andere, die heute noch nicht weiß, was sie eigentlich hat, weil alles der Vater verwaltet. Und wenn der Vater mal nicht mehr da wäre oder, doch nehmen wir das Beispiel, wenn der Vater nicht mehr da ist, weiß sie gar nicht, was sie hat und auch wie sie da rankommt und wann sie überhaupt auf irgendwas, wie auch immer, Leistung oder Anspruch hat. Aber ich glaube, daraus wird ganz deutlich nochmal, dass Zugang zu der Thematik einfach Sicherheit schafft und im Gegensatz dazu Ausschluss schafft halt einfach total Unsicherheiten. Und du hast mir aber auch mal einen ganz wichtigen Satz gesagt und du gehst da einfach oder du guckst dir das häufig noch ganz anders nochmal an und das finde ich so spannend, dass du ja auch gerade gesagt hast, ey, ist das eigentlich deine Angst oder ist es nur die Angst von deinen Eltern oder auch, du hast mir mal gesagt, ist denn deine Familie eigentlich finanziell da, wo du hin willst, dass du das die Kunden auch ganz klar fragst und das finde ich auch so wichtig, dass du nochmal sehr auf dieses Individuelle eingehst und lass dich gar nicht von der Prägung, die du vielleicht mitbekommen hast, im besten Fall ist es eine gute, weil dein Vater mit dir im Bett gerechnet hat und die Excel-Tabellen gemacht hat, aber vielleicht ist sie auch nicht gut, lass dich davon nicht so mitreißen im Leben oder so sehr beeinflussen und wenn die Eltern eben nicht da sind oder wenn die Antwort Nein ist, dass man sich ganz klar andere Vorbilder sucht. Ist natürlich, muss man ein bisschen mit eigener Initiative rangehen, aber dass das auf jeden Fall dein Zuruf dahingehend ist.
Ja, das ist, also genau, das war implizit, war mir das eh natürlich schon länger klar aus der Soziologie und aus der Forschung. Ich muss es aber auch sagen, ich habe dann auch ein Buch dazu gelesen, das hieß We Should All Be Millionaires, jetzt nicht irgendwie marketingmäßig jetzt hier, aber sie hat eben das nochmal ganz gut zusammengefasst auf einer Seite, wo sie eben sagt, redest du eigentlich mit den richtigen Menschen? Und das war für mich auch echt nochmal augenöffnend, weil das so wichtig ist, wie du gesagt hast, so, und das habe ich auch in der Beratung, die ich eben beobachtet habe, gesehen, dass dann die mit den Ängsten von ihrem Partner oder von ihren Eltern oder dass der Papa mit in die Beratung gekommen ist, was ja, wogegen ist ja gar nichts zu sagen, prinzipiell. Und das sind so zwei Welten. Ja, also wenn du dann, die wollen was ganz anderes, also eine Person, beispielsweise, die sagt, hey, eigentlich möchte ich nochmal mit dem Van durch Australien, ist vielleicht kulturschaffend, wird also einen Job haben, der sich öfters mal ändert oder heutzutage generell. Wir sind halt nicht mehr in der Zeit, wo man irgendwie anfängt und 45 Jahre später noch dasselbe macht, ne? Genau, und da finde ich eben diese eine Geschichte, die ich hatte, auch super spannend im Sinne von, ich war auf einem Netzwerkevent und da saß eben eine Person vor mir, die dann auch mit mir ins Gespräch gekommen ist und die hat auch gesagt, so, ja, soll ich denn drei Konten machen oder nicht? Und irgendwie mein Freund möchte unbedingt, dass wir unsere Konten zusammenlegen. Und davor hat sie mir aber erzählt, ja, irgendwie, das passt gar nicht, weil der beschwert sich immer darüber, was ich für Geld quasi ausgebe, für meine Tasche und so weiter. Und dann habe ich sie auch gefragt, ich so, okay, warum will er das denn? Und er hat gesagt, ja, weil seine Eltern haben das schon immer. Und dann war wirklich die Frage, die ich gestellt habe, ich so, aber möchtest du das Leben der Eltern führen? Und dann hat sie gesagt, oh Gott, nee, auf keinen Fall, weil die Mutter war dort nicht erwerbstätig und hat dann irgendwie noch irgendwie so eine kleine Allowance von ihrem Partner bekommen. Dann hat sie sofort gesagt, nein, das will ich nicht. Und ich sehe, warum übernimmst du dann ein System von den Eltern?
Ja, also ich glaube, man kann festhalten, dass die Prägung durch die Familie wirklich total wichtig und entscheidend ist, aber man an einem gewissen Punkt im Leben auch selber entscheiden darf und vielleicht auch muss, soll es so weitergehen wie bisher oder treffe ich jetzt meine eigenen Entscheidungen dahingehend und soll es vielleicht auch meine eigene Geschichte werden und nicht die von meinen Eltern oder der Oma oder wie auch immer.
Es ist auch ganz wichtig, sich zu überlegen, wenn ich dieselben Entscheidungen oder ähnliche Entscheidungen wie meine Eltern oder wie die Person, wo ich den Rat annehme, treffe, dann ende ich halt auch da. Ne? Also das sage ich immer, das ist wie so ein Zug. Wenn ich halt denselben Zug benutze, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich an einem anderen Ziel ankomme. Und das ist so wichtig, dass man sich das fragt, ist das mein Ziel? Ist das mein Zug? Ist das meine Geschichte? Weil dann mit einem anderen Outcome zu rechnen, ist halt sehr unwahrscheinlich. Ne? Wenn ich nicht irgendwann aus diesem Zug aussteige und sage, nee, du, ich nehme das Auto oder ich paddel mit der Gefahr, dass es halt vielleicht unsicherer ist, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich nicht da ende, wo die anderen sind. Positiv. Also wenn die da glücklich sind, perfekt. Aber es ist halt die Frage, bin ich da wirklich glücklich? Ist das meine Geschichte? Ist das mein Leben?
Ja, total. Sehr, sehr schönes Bild mit dem Zug. Das ist ja auch nicht nur jetzt auf das Thema Finanzen runterzubrechen, sondern auch ein ganz großes Beispiel ist meines Erachtens das Thema Beruf.
Ja.
Zum Beispiel mein Papa ist Zahnarzt. So, dann habe ich in der Schule Bio-Leistungskurs irgendwie belegt und dachte ganz lange, ich werde irgendwann auch mal einen weißen Kittel anhaben. Ja, dann habe ich nach dem Abitur da mal verschiedene Praktikas in den verschiedensten medizinischen Bereichen gemacht und habe mich eigentlich immer nur todesgeekelt und dachte so, oh nee, ich kann das wirklich gar nicht. Bin auf jeden Fall nicht der richtige Ansprechpartner für. Und das war aber auch noch, das weiß ich noch sehr, also rückblickend total wichtig, dass ich das auch gemacht habe und auch das erfahren habe und auch bevor ich dann angefangen habe irgendwie zu studieren oder so, aber gleichzeitig auch sehr ernüchternd, weil ich durchaus auch so ein Bild von mir im Kopf hatte und dachte, ja, so wird's mal sein. Aber auch nur, weil ich so geprägt wurde von zu Hause. Also die haben nie gesagt, mach das so. Aber das war natürlich was, womit ich immer Berührungspunkte hatte. Und dann auch, ich fand es immer cool. Ich bin heute noch gerne bei meinem Papa in der Praxis oder meine Mama ist in der Apotheke. Egal, was ich habe, sind das meine ersten Ärzte, bevor ich zu irgendwem anders gehe. Aber es wäre sicherlich für mein Leben nicht das Richtige gewesen. So, langes Ausschweifen hier. Kehren wir zurück zum Topic. Und was ist mir noch eingefallen? Ach so, das Thema Medien und Werbung, wenn wir so über das Thema Narrative sprechen. Da hast du auch mal ein bisschen was zu gesagt, aber das kannst du hier und heute bestimmt noch mal ein bisschen ausschmücken. Wie beeinflusst das denn unser Handeln?
Ja, also ich fand das immer ganz schön. Meine Professorin, ich glaube im allerersten Semester, hat sie gesagt, so, wenn Sie jetzt hier sitzen bleiben, ich versaue Ihnen die Welt, Sie werden alles mit neuen Augen sehen und dann können Sie auch nicht mehr wegsehen. Sie haben also jetzt die Chance zu gehen. Und das war damals tatsächlich auch quasi im Bereich der Medien. Und das ist ganz interessant. Also wir haben manchmal ja das Gefühl so irgendwie, dass da nichts Großes hintersteckt oder beeinflusst uns das so wirklich. Und sie hat dann eben gezeigt, wie einfach Pattern entstehen. Also wie, um wieder auf Narrative zu kommen, welche Narrative einfach über Medien transportiert werden. Und das ist so relevant. Also Medien definieren, was wir sehen, wie wir es sehen und welche Narrative und Geschichten sich einfach festsetzen. Und da gibt es eben auch verschiedene Erkenntnisse mittlerweile und es ist super spannend. Also wie werden Frauen beispielsweise mit Geld dargestellt? Ja, und es ist irgendwie, und wir stellen das gar nicht mehr in Frage. Wenn man jetzt mal so überlegt, ja, okay, bestes Beispiel ist zum Beispiel in Shopaholic, muss die Hauptdarstellerin tatsächlich ihre Kreditkarte einfrieren. Ja, und sitzt dann irgendwie am Abend dort mit ihrem Schuh und haut auf diese auf diesen Block Eis mit der Kreditkarte in der Mitte ein, weil sie jetzt doch unbedingt diesen Schal kaufen will, glaube ich, war das. Und sie wird eben so dargestellt, dass sie überhaupt nicht mit Geld umgehen kann. Und da kommt eben einer da rein, ein Mann natürlich, der sie retten muss. Ja, also das ist so das Porträtierte. Und das, was meine Professorin meint, ist eben, das ist nicht einzeln. Also das könnte man sagen, ja, ist vielleicht jetzt mal ein Film, passt vielleicht zu dem Charakter auch. Aber wenn wir dann uns die ganze Breite von Dingen ansehen, also im Schnitt oder sehr häufig werden Frauen als unfähig und geldausgebende emotionale Wesen dargestellt. Vielleicht, um das nochmal zu stützen, wir alle, oder mittlerweile bin ich alt, vielleicht nicht alle, haben Sex in the City gesehen mit Carrie Bradshaw. Ja, und ihre Kreditkarte wird dann auch in einem Shop zerschnitten, weil sie es nicht schafft. Also sie ist ja auch irgendwann, dass sie zu Mr. Big, also wieder ein Mann, der sie irgendwie retten muss, geht. Und eine Freundin sagt ja auch so, all das Geld, was du halt fürs Shopping ausgegeben hast, damit hättest du dir ein Apartment kaufen können. Und eine andere Professorin von mir hat das ganz schön damals immer gesagt. Sie hat gesagt, man weiß, dass etwas nicht ganz so richtig ist oder komisch ist, wenn man es umdreht. Ja, und das ist ganz spannend. Also wenn wir umdrehen, wie viele Männer werden im Fernsehen tatsächlich als diese Overspender oder Emotionale dargestellt? Wie viele Männer müssen ihre Kreditkarte einfrieren oder zerschneiden? Und da sehen wir halt das nicht. Und wenn, dann sind es oft Leute, die eben queer sind, also die dann schwul sind, die also auch sehr weibliche Eigenschaften zugeschrieben bekommen. Und wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, man kann das Gegenteil auch nochmal machen. Ein Beispiel ist The Accountant. Es reicht nicht, dass er ein erfolgreicher, mit Ben Affleck, es reicht nicht, dass er ein erfolgreicher Buchhalter ist, eben ein Accountant, sondern er ist abends auch noch Auftragskiller, natürlich nur die Bösen. Und da ist das Beispiel, dass er auch reinkommt in ein Unternehmen, wo es eben um die Buchhaltung geht. Und das Mädchen, die auch wirklich wie ein Mädchen eigentlich dargestellt wird, weil sie so ein pinkes Kleid anhat, also mit so Blümchen im Kleid, war nicht in der Lage, das irgendwie zu lösen. Und er kommt als der Retter rein und löst das auf einmal. Und sie, wenn man da so ein paar Ausschnitte vom Film sich anguckt, sie steht daneben mit großen Augen. Und das ist super interessant, weil so wie er auftritt, im Gegensatz zu ihr, also sie Kleid, mädchenhaft, tritt er halt im Anzug professionell, größer, weniger emotional auf. Und auch da könnte man ja sagen, okay, ist das irgendwie was Einzelnes? Ja, also ist das wieder so in dem Film so, passiert das nur da? Und da, um den Schwenk zu machen, gibt es eine super Studie von der Sterling Bank, die wirklich analysiert hat in Finanzwerbung, wie Männer und Frauen angesprochen werden. Und da ist es genau, was dieser Film verdeutlicht dargestellt, dass in einem Großteil der Fälle Frauen eben sehr degradierend angesprochen werden, im Sinne, ja, pass auf, sei vorsichtig, der Markt ist zu gefährlich für dich. Und interessanterweise haben sie dann in einer anderen Studie auch die Bilderwelt analysiert. Und die Bilderwelt war eben, dass Frauen in sehr bunten, kindlichen, verkindlichen Kleidungsstücken eben gezeigt wurden, also genauso wie in dem Film, und im Gegensatz dazu die Männer in sehr professionellen sogenannten Power-Poses dargestellt werden und da wir so eine Kriegsrhetorik auch tatsächlich finden, also ähnlich wie beim Accountant, du gegen den Markt, du schlägst den Markt, du kannst es schaffen. Und um jetzt die Kurve zu bekommen, wieder um welchen Einfluss diese Narrative, dieses wiederholte Narrativ auf uns hat, ich finde es dann gar nicht erstaunlich, dass eben eine andere Studie gezeigt hat, Entschuldigung, wenn du mit einer Wissenschaftlerin sprichst, gibt es nur Studien, eine andere Studie quasi gezeigt hat, dass Frauen in dieses Underconfident sind, also denen fehlt wirklich Selbstbewusstsein, was ja auch klar ist, wenn du das die ganze Zeit siehst, ja, versus Männer, die ein bisschen zu viel Confidence haben. Und ich sage dann auch immer in meinen Vorträgen, ja, wir müssen irgendwie da in die Mitte. Ja, also es bringt ja auch nichts, das gab es jetzt auch wieder eine Reportage im öffentlichen Rechtlichen, dass Männer die Tendenz haben, dann eher zu zocken. Ja, also das müssen wir jetzt uns auch nicht als Vorbild nehmen. Das heißt irgendwie, wir müssen echt diese, um dann super zum Icarus zu kommen, wir müssen halt in die Balance. Ja, also flieg nicht zu hoch
muss ich auch grad
und dran nicht zu niedrig, genau.
Ja, an den Icarus muss ich auch wieder denken. Schön, dass wir da irgendwie dann auch wieder angekommen sind zum Anfang. Also es soll ja jetzt gar nicht so sehr darum gehen, wir armen Frauen, wir sind ja gesellschaftlich so, geprägt, dass wir gar nicht anders können, sondern ich glaube, die Gefahr geht in beide Richtungen und das nehmen wir in der Beratung ja auch total wahr, dass Männer sich häufig völlig überschätzen, aber gleichzeitig absolut nicht erfolgreich sind mit dem, was sie tun, je nachdem, wie sie es tun. Und ich kann auch zum Teil sagen, dass die größte Gefahr für die Finanzkonzepte meiner Frauen ihre Partner sind oder ihre Väter, weil dann kommen die irgendwann dazu und dann heißt es, nee, wir machen das jetzt alles selbst und das ist noch gar nicht lange her. Ich glaube, das letzte Gespräch war vor einem Monat, wo dann der Partner sagt, er würde das jetzt alles machen und dann haben wir einen gemeinsamen Termin und dann frage ich den Partner, was er denn macht und wie er es denn macht und dann hat der Mann einfach gar nichts, gar nichts. Dann hat der 300 Euro irgendwie bei Krypto investiert. Und ansonsten von nichts ein Schnall und auch kein bisschen erfolgreich und er ist auch 30 und auch noch gar nicht angefangen. Hat ein paar Ideen im Kopf, die er aber auch nicht umsetzt, aber dann hat er sich jetzt letzte Woche, habe ich dann von der Kundin erfahren, für 20.000 Euro auf Kredit ein Auto gekauft. Und dann denke ich mir, ja, bei aller Liebe, gerne nicht dem Beispiel folgen. Aber gleichzeitig mit einer Dominanz und einem Selbstbewusstsein, mit dem er auftritt, wo ich mir wirklich denke, wow, wo holst du es her?
Also. Ja, und das Spannende ist, um wieder bei diesem Zugbeispiel zu bleiben, ja, oder vielleicht beim Icarus, er fährt ja dann die Gefahr, dann einfach zu hoch zu fliegen. Also ich finde, das spricht ja gar nichts dagegen. Ne? Wir sind ja Menschen, wir haben freien Willen, es ist super wichtig, dass die ihn alle ausüben dürfen, aber eben auch mit allen Konsequenzen. Ja, und das finde ich das sehe ich eben auch in meinen Interviews, das macht mir dann immer total fast Herzschmerz, nicht mal mehr Bauchschmerz, sondern Herzschmerzen, dass die fliegen ja mit, die Frauen. Also wenn ich meine Finanzen oder der Partner, ja, wenn ich meine Finanzen dann diesem Icarus anvertraue und vorher sprichst du mit ihnen und der Partner, also egal ob weiblich oder männlich, sagt so, ja, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen Jargon, kann ich ja, was ist deine Risikoneigung? Die erzählen so, ja, nie, also ich keine Ahnung, also 10% Schwankung finde ich schon hart und so weiter, ja, und das ist mir wichtig und irgendwie brauche ich erstmal einen höheren Notgroschen 1, Notgroschen 2 und so weiter. Und dann ist genau das, was du sagst, dann trauen sie sich nicht in der Beratung, das selber zu machen und hängen sich dann an ihren Partner dran, der den Icarus macht. Und die verstehen halt nicht, dass das dann auch ihr Geld ist. Und das finde ich dieses Gefährliche. Jeder kann ja mit seinem Geld machen, was er will. Aber wenn das in der Partnerschaft ist und ich sage, ich kümmere mich nicht selber drum, dann muss ich aber auch quasi, keine Ahnung, wenn die Person Krypto machen will, kann sie ja gerne machen. Ist halt nur eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch potenziell verbrennt, ja, und dann fällt. Und dann fragst du die Person, nee, also Krypto will ich eigentlich nicht machen. Oder nee, Kapitalanlage sehe ich noch gar nicht. Und dann packen sie ihr Geld auf diesen Icarus mit drauf und machen die Augen zu. Ja, wird schon gut gehen. So. Hm. Und machen wieder nicht, um auf den Zug zu kommen, machen wieder nicht ihre eigene Reise und bleiben nicht, fliegen nicht so, wie sie das möchten, sozusagen, oder wie sie es auch brauchen.
Ja, und das würde man mit einer Freundin oder einem Kumpel ja auch nicht machen. Also klar, in der Partnerschaft, irgendwann legt man vielleicht auch ein Stück weit Finanzen zusammen und so weiter, aber auch da darf eine gewisse Individualität auch immer noch bestehen bleiben, weil, wie gesagt, der eine hat vielleicht die Vorlieben und Präferenzen und auch Risikoneigung und der andere eben andere. Und leider ist es ja auch nicht mehr, oder das kann man jetzt positiv oder auch negativ sehen, aber auch nicht mehr so, dass es eine Garantie ist, dass es für immer dieser Partner oder diese Partnerin bleibt. Ne? Und dann geht man wieder ans Ausklamüsern. Ist auch nicht besonders
hilfreich. Ja, und es ist ja auch schön, wenn beide eine Finanzstrategie haben, die für sie passt. Man kann ja zusammen eine Runde fliegen, man kann sich ja immer wieder annähern und so weiter. Aber es ist halt ganz wichtig, wie du gesagt hast, wenn es zerbricht oder was auch immer oder keine Ahnung, es kann ja auch ein Todesfall sein im schlimmsten Fall oder wie auch immer, dann will ich doch geübt haben zu fliegen, dann will ich doch meine eigenen Flügel haben, ja, und nicht dann ins Wasser fallen und das war's sozusagen und muss dann eine Runde schwimmen und meine Flügel irgendwie selber aufbauen. Das heißt, umso früher ich irgendwie wirklich fliegen lerne und meinen Weg finde, umso gleichberechtigter ist auch die Partnerschaft.
Ja. Ich nehme aber auch wahr, dass es mittlerweile auch durchaus einen Wandel gibt. Also die Ladies, die holen aktiv Finanzwissen nach, entweder über Podcasts, über Bücher, über irgendwelche Communities oder auch, wenn ich jetzt von den Finance-Workshops zum Beispiel spreche, das ja auch. Aber bei den Männern ist es das Gleiche. Also die gibt's ja oder veranstalten wir genauso für die Herren der Schöpfung. Und auch die eignen sich aktiv Finanzwissen an. Durchaus auch nicht alle, aber in der breiten Masse würde ich es schon sagen, dass ich das so wahrnehme. Nimmst du das auch so wahr?
Absolut. Also man merkt es jetzt auch, also in den Interviews, umso jünger die Frauen werden, umso Selbstbewusstsein, mehr Bewusstsein haben sie. Das finde ich schon mal super toll. Und die haben ihre eigenen Strategien. Also ich habe so das Gefühl, immer mehr Frauen fangen an, so ihre eigenen Flüglein zu bauen. Und jetzt muss man natürlich aus der Strukturanalyse oder Systemanalyse auch sagen, das ist irgendwie auch klar, weil wir ja noch nie so viele Leute hatten oder so viele Frauen, die arbeiten gehen dürfen, ja, und die auch ihre eigene Karriere machen. Und wenn ich mein eigenes Geld, also es ist ja erstmal so die Grundvoraussetzung, wenn man jetzt zurückguckt, eigenes Geld zu verdienen, ne, gibt mir ja erstmal so den Baustoff oder die Anteile, um meine Flügel selber zu bauen. Und das sieht man auf jeden Fall um beides. Also das finde ich total schön. Entschuldigung, um bei Icarus zu bleiben. Man sieht, sie fangen an zu fliegen, sie fangen an zu üben, sie werden immer selbstbewusst sein und haben eben die Grundlagen dafür. Also das finde ich auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, und das ist ja auf jeden Fall eine positive Entwicklung, egal um welches Geschlecht es sich dreht, dass sich auf jeden Fall mit Finanzen immer mehr beschäftigt wird. Wenn wir zum Schluss nochmal zu den Narrativen zurückkehren, die es so gibt, hast du einen Tipp, wie wir diese Narrative überwinden können, weil du da viel mehr im Thema bist, als ich es bin?
Ja, also in der Soziologie oder zumindest, wenn man sich das anschaut, abhängig davon, welcher Schule man folgt, ist eigentlich unsere Aufgabe als Soziologen mehr oder weniger eigentlich erstmal Bewusstsein zu schaffen. Ja, also das ist, glaube ich, super wichtig und das gilt auch für jeden Einzelnen. Also der erste Punkt ist immer, sich erstmal bewusst zu machen, boah, das ist ein Narrativ. Ja, und Narrativ, es muss nicht meins sein. Also das ist so der erste Punkt zu sagen, okay, das ist nicht Wahrheit. Also das ist nicht Realität. Das heißt, der erste Punkt ist Bewusstsein. Okay, welche Narrative habe ich? Dann der zweite Punkt ist auch tatsächlich, das mal runterzuschreiben. Ja, und das sich vor Augen zu führen und dann sich zu fragen, will ich das weitertragen? Wir haben ja auch super andere Narrative, die wir von unseren Eltern oder von der Gesellschaft bekommen, die auch behaltenswert sind. Aber das ist das Wichtigste, dass man dann sich erstmal fragt, ist das mein Narrativ? Ja, wo ist das her? Will ich das behalten? Und der letzte Teil ist dann, dass wirklich, will ich das nicht behalten, dann kann ich das auch nicht einfach so wegschmeißen, leider, sondern dann muss ich es tatsächlich umschreiben. Ja, also da muss ich mir überlegen, was ist die Alternative dazu? Und ich glaube, das Wichtigste ist, bei solcher Arbeit, wir nennen das im Normalen nennt man es Mindset, wir als Soziologen nennen das oft Habitus, weil das so Teil von uns geworden ist. Und wenn etwas Teil von uns geworden ist, dann muss ich auch wieder üben, das loszulassen. Das heißt, neue Narrative muss ich auch wirklich üben. Also dieses blöde Beispiel, morgens dann vorm Spiegel zu stehen und mir das zu sagen, ne? Ich darf mir eine Gehaltserhöhung erkämpfen. So, oder ich habe Recht darauf, ein Investment zu machen. Und das ist das. Also das erste ist Bewusstsein. Das zweite ist fragen, ist es mein Narrativ? Will ich das behalten oder nicht? Und das dritte ist dann wirklich umschreiben und üben.
Mhm. Das sind vielleicht auch nochmal Reflexionsfragen für die Zuhörer. Eben, wer hat euch Geld eigentlich beigebracht? Welche Sätze habt ihr über Geld gehört? Und sind das eigentlich auch noch eure Überzeugungen? Und wenn nicht, genau das, was du sagst, darf man die eigene Geschichte eben auch umschreiben und vielleicht so als Gedanken auch mitzunehmen, dass Finanzen kein Talent sind, sondern schon durchaus eine erlernbare Fähigkeit. Das heißt, auch alles, was man bisher so vielleicht von sich geglaubt hat, was da mit einem im Zusammenhang steht, gar nicht unbedingt korrekt ist und jeder von euch erfolgreich sein kann in dem Zusammenhang. Aber gegebenenfalls bedarf es noch ein bisschen mehr Arbeit bei dem einen oder anderen als wiederum bei anderen, die es vielleicht von zu Hause aus schon perfekt mitbekommen haben und auch so, wie sie es selber gerne umsetzen möchten, weil es einfach nicht bei jedem der Fall ist. Und das kann ich auch aus meinem Leben durchaus auch so sagen, dass ich mir da meine eigene Strategie angeeignet habe und mit der, glaube ich, besser fahre als mit der von meinen Eltern, einfach weil wir einfach unterschiedliche Typen sind. Okay, Lisa, danke dir für das spannende Gespräch. Ich fand es super erfrischend und total interessant, mal das Ganze von einer anderen Seite aus zu betrachten, als die auch mir bisher so bekannt war. Total witzig, Lisa und ich, wir haben auch an derselben Universität studiert, sogar im selben Gebäude. Soziologen und Juristen waren in einem Gebäude und ich habe mir damals immer gedacht, so, was machen die hier? Wirklich, weil ich so dachte, so, hey, die Soziologen und die Juristen, die passen ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Aber irgendwie ja dann doch, es gibt immer Überschneidungspunkte. Und sehr, sehr witzig, dass wir im Ruhrgebiet beide angefangen haben zu leben und dann studiert haben und jetzt irgendwie beide Richtung München uns orientiert haben. Super cool, mit dir zusammenzuarbeiten. Und vielleicht kannst du auch noch zwei, drei Sätze sagen zu dem, was du sonst tust oder auch mit She Talks Money, sofern das für dich interessant ist, weil da weiß ich, seid ihr total weit unterwegs, macht Vorträge und werdet auch immer wieder gebucht, weil einfach eure Einblicke super spannend sind.
Genau, also ne, am Tag sozusagen arbeite ich ja mit euch in der Beratung und analysiere das und schaue, was sind neue Wege, neue Systeme, die wir gemeinsam bauen. Und dann habe ich ja mit einer unserer Arbeitskolleginnen, Lucia Dinant, Lucy, damals eben das Format She Talks Money gegründet, weil genau das gleiche Feedback kam wie von dir. Auch das mit der Soziologie, das ist eigentlich super spannend. Und jetzt bin ich ja auch in der Wissenschaftskommunikation damals ausgebildet worden. Und das ist auch immer so mein Herzensthema. Also wie kann man denn auch Wissenschaft an den Mann bringen oder an die Frau in dem Fall? Und Lucy hat aber auch immer die Frage gestellt bekommen. So, ich habe hier nochmal eine Frage mit Finanzen. Also egal, wo wir zu zweit hingekommen sind, haben wir sehr viele Einzelgespräche geführt. Und die Leute waren dann immer irgendwie so erleichtert danach. So, okay, stimmt. Oder ja, jetzt fange ich mal an und cool. Und genau, dann hat sich das einfach entwickelt und mittlerweile ist es ein B2B-Konzept, dass wir von Städten und Initiativen und mittlerweile sogar großen Unternehmen, was natürlich ein großes Lob ist, gebucht werden. Also vielleicht raus an die Audience, falls ihr einen Workshop zum Thema Verbindung Soziologie und Finanzberatung oder Finanzen und Frauen haben wollt. Genau, wir haben eine Webseite, shetalksmoney.de. Das gleiche gilt für Instagram, der gleiche Name. Genau, und es ist macht wahnsinnig viel Spaß, dieses Projekt, also das machen zu dürfen. Ja.
Ja, auch richtig cool und ich sehe ja auch, dass es erfolgreich ist, sogar international, also sprich, die beiden machen auch gerne die Vorträge auf Englisch. Mittlerweile haben sie auch Ansprechpartner, was das Thema Beratung mit, insbesondere mit chinesischen Staatsbürgern, mit kolumbianischen Staatsbürgern, alles rund um Spanisch und so weiter und so fort, damit im Zusammenhang steht, was durchaus ja auch neu ist, aber was ja auch einen ganz, ganz großen Teil unserer Gesellschaft halt einfach mittlerweile bedient und die dann dankbar dafür sind, dass man vielleicht auch in der eigenen Sprache das Thema Finanzen angehen kann, weil das das ist ja durchaus auch immer noch eine Riesenhürde, gerade wenn man vielleicht auch neu in einem Land ist. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ihr seid da super fortschrittlich und einfach am Zahn der Zeit, würde ich sagen. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Einblicke und ja, auch an alle Zuhörer. Wenn ihr noch Fragen habt, natürlich immer gerne hier hinschreiben oder auch einfach direkt an die Lisa. Die findet ihr auch überall im Netz und LinkedIn und Co. Wenn du sonst noch andere Kontaktdaten hast, dann lass uns sie gerne wissen oder ich schreibe sie auch gerne mit dir hier in die Shownotes mit rein. Auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank und es hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja, also ich finde ja die Arbeit mit dir generell sehr, sehr schön und jetzt auch schön, dass wir quasi diesen Podcast zusammen machen durften.
Ja, richtig cool. Dann wünsche ich dir noch eine richtig schöne Woche. Bleib gesund und ich freue mich darauf, dich das nächste Mal zu sehen.
Ja.
Und auch an alle Zuhörer. Tschüss.
Tschüss.